Hallo und herzlich willkommen an diesem sonnigen Tag, also jetzt heute bei unserer Aufnahme ist es sonnig, zu einer neuen Folge immer wieder VfL, immer wieder mit dabei, wie schon so oft gesagt, ist der Tobias.
Hallöchen. Ja, die Sonne scheint, die Laune ist gut.
Mal gucken, wie lange die Laune noch für uns gut ist, denn das nächste Spiel ist kein leichtes, es geht gegen Holstein Kiel.
Genau.
Ob die uns einen Stein in den Weg legen?
Ich hoffe nicht. Samstag 13 Uhr zu Hause, das wäre eine sehr schöne Zeit, um oben ja den Vorsprung weiter auszubauen, beziehungsweise, ich hatte es irgendwann, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gesagt, es ist ja so, Kiel könnte mit den beiden Nachholspielen, die noch ausstehen, an uns vorbeirutschen, aber wir haben morgen in der Hand, dass das auf keinen Fall funktioniert, indem wir einfach, was heißt morgen, Samstag, wir haben es auf jeden Fall in der Hand, dass wir ja von denen wegziehen können, wenn wir zu Hause gewinnen.
Richtig. Und was wir vielleicht noch am Anfang jetzt sagen sollten, ist, dass wir kein Gegnergespräch dabei haben, weil wir in dieser Kiel-Fanszene nicht so drin sind, dass wir da jemanden kennen würden, und wir haben uns drum bemüht, es hat nicht geklappt, deswegen heute wieder Altbekanntes, dass wir ein bisschen Holstein Kiel vorstellen werden, aber dann hoffentlich bei der Folge vor Paderborn wieder mit einem Gegner.
Genau.
Nur kurz zu eurer Info, bevor ihr am Ende darauf wartet und denkt, haben die jetzt hier was vergessen, dran zu schneiden. Aber ja, erstmal finde ich schade, dass du gerade auf meinen Wortwitz nicht so eingegangen bist, aber gut, da muss ich wohl mit klarkommen. Was ich aber super toll finde, ist, dass die Länderspielpause erstmal vorbei ist, aber auch, dass die Länderspielpause nämlich so viel gebracht hat, dass der VfL neben Danilo Suarez nicht noch auf weitere Stammspieler verzichten muss, denn Manuel Riemann als auch Christian Gamboa sind wieder fit und können gegen Kiel spielen.
Genau, also bei Gamboa ist es so, das hatten wir beim letzten Mal, wussten wir das natürlich noch nicht, bei der Nachbesprechung, er ist gar nicht zum Nationalteam gereist, weil er ein bisschen Hüftprobleme hatte, hatte aber dementsprechend auch Zeit, das Ganze auszukurieren. Und ja, bei Riemann war es ja so ein bisschen fraglich, aber auch, ich meine, hatte Reis ja schon recht früh gesagt, dass er mit dem Einsatz rechnet, und der ist dann auch heute, meine ich, war es dann wieder komplett im Mannschaftstraining gewesen und ist bereit, gegen Kiel Gegentore zu verhindern.
Richtig, das ist auch ein entscheidender Faktor. Also wenn deine Verteidigung sowieso schon so, ja, vielleicht auseinandergezogen wird, dass du halt nicht mit der standardmäßigen Innenverteidigung spielst, darüber reden wir aber gleich nochmal, und dann musst du noch den Torwart hinten wechseln, ist das natürlich nicht so optimal. Aber bevor wir über das Kiel-Spiel reden, würde ich halt vielleicht nochmal eben einen ganz anderen Schlenker fahren, und zwar den Spieler des Monats März, Tobi. Das könnte man ja eigentlich vorher besprechen, denn das Kiel-Spiel ist schon im April. Ganz schnell war der Monat schon wieder vorbei, und da haben wir natürlich ja wieder gefragt auf den Social-Media-Kanälen, wer für euch denn der Spieler des Monats ist. Ich meine, in den Folgen haben wir es nicht angekündigt. Das kam auch für uns recht überraschend dann, wie schnell dieser Monat vorbeiging. Es waren ja, meine ich, nur 3 Spiele im März. Aber da ist beim Google Docs-Dokument ist es diesmal deutlich, ja, sind deutlich mehr Spieler vertreten. Ich fange einfach mal bei den Spielern an, die eine Stimme bekommen haben. Das ist unsere Innenverteidigung, Abel Bella-Kotschap und Maxim Leitsch. Jeweils mit einer Stimme, insgesamt 41 Antworten. Mit 2 Stimmen dabei ist Simon Zoller. Jetzt kommt meiner Meinung nach eine Überraschung. Mit 9 Stimmen von 41 ist es Gerrit Holtmann. Dann kommt Manuel Riemer mit 11 Stimmen. Und Spieler des Monats März laut unseren ZuhörerInnen ist Robert Juhl mit 17 Stimmen. Also 41,5% der Stimmen hat unser Zehner da bekommen und ist laut, wie gesagt, den ZuhörerInnen der Spieler des Monats. Ich gehe mal jetzt eigentlich fest davon aus, Tobi, auch weil wir ja vorher schon mal darüber geredet haben, dass du das erstmal prinzipiell anders siehst und einen anderen Spieler des Monats nennen würdest.
Richtig, ja. Also es ist so, du hast es gerade schon gesagt, es waren nur 3 Spiele. Es waren, lass mich kurz lügen, also auf jeden Fall war ja das Spiel gegen Hamburg dabei, es war das Spiel gegen Düsseldorf dabei und davor gegen Fürth, ne? Genau. Das waren die 3 Partien.
Genau, ja.
Und natürlich, Juhl hat nicht schlecht gespielt, aber ist jetzt auch mit den Scorern, die er davor schon gesammelt hat, ist er jetzt in den Spielen nicht so herausgestochen, dass ich sagen würde, das wäre für mich der klare Spieler des Monats. Sicherlich ist das in Ordnung, dass er da oben mitmischt, aber ich hätte da eher den von dir mit Überraschung angekündigten Gerrit Holtmann gesehen, beispielsweise. Der, gut, natürlich, wir haben ja, wenn man jetzt auf die Spieler der einzelnen Spiele schaut, war, glaube ich, Gerrit Holtmann, ja, für Düsseldorf spielerisch wurde er zwar genannt, aber wir haben uns ja am Ende für Riemann entschieden. war er, glaube ich, nicht dabei, aber ich finde, bei ihm hast du am meisten eine Verbesserung in diesem Monat gesehen, sodass ich sagen würde, der hat das auf jeden Fall verdient, für den Monat, für seine Leistungssteigerung, der Mann zu werden. Natürlich hat Jul auch gut geliefert, aber von Jul hat man ja sogar noch mehr, ist man noch mehr gewöhnt, will ich fast sagen, sodass er jetzt für mich in dem Monat nicht so herausgestochen ist. Und wer ja auch dabei war mit zwei Stimmen, war ja Zolli, der hat ja in zwei Spielen gar nicht gespielt, also das fand ich jetzt gerade auch ein bisschen überraschend. Naja, nichtsdestotrotz, für mich wäre es eigentlich Holtmann, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich würde da erstmal zustimmen. Also, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, du hast es schon gesagt, Holtmann mit einer sehr, sehr guten Entwicklung. Man könnte fast meinen, der Knoten ist halt wirklich geplatzt nach dem Spiel gegen Würzburg. Seitdem kann ich mich, okay, das Hamburg-Spiel kann man da vielleicht mal ausklammern, wobei ich da auch fand, dass Holtmann noch der aktivste in der Offensive war beim VfL, kann ich mich eigentlich an kein schlechtes Spiel mehr von ihm erinnern. Gegen Fürth ja den Geschwindigkeitsrekord gebrochen, in der zweiten Liga ist der schnellste Spieler in der ersten und zweiten Liga. Dann jetzt gegen Düsseldorf vielleicht sein bestes Spiel in dieser Saison gemacht für den VfL. Also für mich ist er ganz klar der Spieler des Monats. Und du hast es dann auch schon gesagt von Robert Jul. Der hat jetzt keinen schlechten Monat gespielt, aber nach dem, was man im Februar von ihm gesehen hat, und da hat man dann natürlich auch hohe Ansprüche, war dieser Monat halt vergleichsweise ein bisschen schwächer. Es war immer noch ein starker Monat für ihn, ohne Wenn und Aber. Er konnte ja auch gegen Fürth sich mit einem Tor belohnen, gegen Düsseldorf mit einem Scorer-Punkt. Also hat er halt auch hier wieder seine Scorer gesammelt und ist da konstant weiter dabei. Aber herausgestochen hat für mich einfach Holtmann, und diese Entwicklung kann man dann auch einfach, also würde ich damit halt hervorheben und ihn auch für mich den Spieler als Spieler des Monats hier jetzt hinstellen. Ist ein bisschen interessant, weil gut, letztes Mal waren wir uns da mit den ZuhörerInnen einig, dass es Robert Jul ist, und ansonsten habe ich auch immer das Gefühl, bei den Spieler des Spieltages sind wir uns da eigentlich immer recht einig, nur jetzt ist es dann da doch ein ganz krasser Unterschied, und weiß ich nicht, also vielleicht können die Leute, die sich das jetzt hier gerade mal anhören, das ja dann mal bei den jeweiligen Social Media Posts kommentieren, warum sie dann jetzt für ihren jeweiligen Spieler gestimmt haben, warum sie meinen, dass halt Robert Jul jetzt Spieler des Monats ist. Klar, gute Leistung immer noch gebracht, aber würde mich einfach mal die Begründung dahinter interessieren. Und dann könnten wir jetzt aber direkt weiter im Text gehen. Und zwar zum Spiel gegen Kiel, wo man dann natürlich hoffen kann, dass beide, sowohl Jul als auch Holtmann, einen Sahnetag erwischen. Und der ist auf jeden Fall nötig bei so einem Gegner wie Kiel.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Es ist jetzt das letzte in der Reihe der Topspiele, wenn man mal das auf die Wesentlichen beschränkt. Ist jetzt sehr wichtig, da nochmal einen entscheidenden Schritt zu gehen. Und ja, bei den absoluten Topformen könnten wir gut vertragen. Es ist ja sowieso ein bisschen fraglich, wie man das Spiel personell angeht. Aber dass die beiden, wenn sie nicht sich kurzfristig noch verletzen, dabei sind, das ist auf jeden Fall außer Frage. Das ist, denke ich, mal allen klar. Und da hoffe ich auch sehr, dass die gut in Form kommen, denn das wird, ja, eine harte Nuss. Denn Kiel hat ja gut, die haben zwei Spiele weniger noch als wir, aber die haben momentan ja zumindest die beste Defensive, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau, mit nur 22 Gegentoren. Wir haben 26, sind dann, glaube ich, die zweitbesten. Also, da muss man erstmal durch.
Das stimmt natürlich. Also, die Defensive von Kiel ist natürlich das Aushängeschild. Wie sagt man so schön, mit der Offensive gewinnst du Spiele, mit der Defensive Meisterschaften. So weit ist es bei Kiel jetzt noch nicht. Kann sich natürlich ändern, du hast es schon gesagt. Wenn sie ihre zwei Nachholspiele gewinnen und gegen uns gewinnen, dann sind sie auf einmal da ganz oben. Aber man muss natürlich auch sagen, bei Kiel, das, was auffällt, ist in den letzten Monaten, dass die sehr oft durch, wie drückt man das jetzt am besten aus, durch sehr schmeichelhafte Entscheidungen profitieren. Sei es jetzt der Elfmeter gegen Würzburg. Das war ja, meine ich, dann das spielentscheidende 1-0, wo danach halt auch der Videoschiedsrichter erstmal für längere Zeit nicht mehr Videoschiedsrichter sein durfte, weil das eben so eine Fehlentscheidung war und der DFB gesagt hat, ja, okay, nee, das geht nicht. Dann der Elfmeter im Pokal gegen Essen, der mir da einfällt. Und im Allgemeinen, wenn man dann mal auf wahretabelle.de guckt, ich weiß, ist jetzt nicht so die beste Quelle, aber ist immer interessant, da das dann mal zu sehen, hat Kiel 9 Punkte mehr geholt, jetzt in der richtigen DFL-Tabelle, als es eigentlich hätte sein sollen, wenn sie nicht diese schmeichelhaften Elfmeter oder Entscheidungen für sie bekommen haben, weil ich glaube, da waren dann lass mich bitte nicht lügen, 6 Elfmeter, die Kiel bekommen hat, die eigentlich gar keine hätten sein dürfen, und 2 Elfmeter gegen Kiel, die der Gegner nicht bekommen hat. Das schlägt dann schon ordentlich ins Gewicht, und eigentlich wären sie dann im guten Tabellenmittelfeld immer noch, aber nicht so gut, wie sie halt jetzt aktuell dastehen.
Ja, also natürlich immer, du hast gerade schon gesagt, da jetzt mit der Wandtabelle ist immer so ein bisschen zwiegespalten, wie man das jetzt sehen muss, ist ja auch immer so, wenn dann der Elfer nicht gepfiffen wird, gut, klar, also das Tor wäre dann nicht gefallen, aber wenn jetzt der Gegner einen Elfer bekommen hätte, muss er auch erstmal rein, ne? Also das ist natürlich trotzdem, wie gesagt, das ist eine sehr interessante Statistik, und es ist halt wirklich was irgendwie aufgefallen ist, dass Kiel irgendwie immer dann noch spät mit irgendwie einem Elfmeter sich noch den Sieg geholt hat, und ist auch, ich habe jetzt zwar gerade gesagt, die haben die beste Defensive, aber auch, wenn man sich das mal anschaut, die haben ja nur, in Anführungszeichen, 38 Tore geschossen. Alle anderen Top-Teams oben, wir haben 48, Hamburg 53, Fürth 50. Gut, es sind 2 Spiele weniger, okay, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Kiel in den 2 Spielen jeweils 5 Tore schießt, um dann da ranzukommen. Beziehungsweise hoffe ich das nicht, weil eins ist ja auch gegen uns. Naja, wobei, das ist ja, da hätten wir auch wieder eins mehr, insofern. So kann man das nicht zählen, aber man sieht halt auf jeden Fall, dass Kiel jetzt nicht durch eine mega krasse, souveräne Offensivleistung sich die Punkte geholt hat, ne?
Nee, es ist auf jeden Fall die starke Defensive. Wobei da, auch wenn ich dann ans Hinspiel denke, ist mir nicht die Defensive von Kiel aufgefallen. Da gab es dann schon viele Lücken, da haben wir ja schon in der Folge in der Nachbesprechung nach dem Kiel-Spiel drüber gesprochen, die dann vom VfL einfach nicht ausgenutzt wurden. Und da ist es dann natürlich auch so die Sache, wie tritt Kiel halt jetzt auf? Also man hat schon im Hinspiel eigentlich die Kieler am Rande einer Niederlage gehabt, hat sich dann selber quasi ins eigene Bein geschossen. Und eigentlich, Thomas Reis meinte ja auf der Pressekonferenz, dass Kiel nicht viel an der Spielweise geändert hat. Bochum hat sich meiner Meinung nach weiterentwickelt, ist noch konstanter geworden. Und wenn es wirklich dann wieder so ein ähnliches Spiel wird, dann sehe ich halt diesmal die besseren Chancen auf jeden Fall beim VfL. Also offensiv glaube ich halt auch nicht, dass die Kieler sind ja keine Mannschaft, die sich trotzdem hinten reinstellt. Also die werden jetzt nicht irgendwie mauern und auf Konter lauern, sondern die werden versuchen, selber das Spiel zu machen, was dann natürlich auch dazu führt, dass du mit einem Holtmann auf außen, wer dann auf der anderen Seite spielt, ist dahingestellt, und im Jul 2 Spieler hast, die dann auch mal schön erstmal die Räume nutzen können mit Jul, aber auch Holtmann, aber dann auch das Tempo damit reinbringen. Deswegen glaube ich, könnte es diesmal dann für Bochum eine angenehmere, in Anführungszeichen, Aufgabe werden als noch im Hinspiel.
Vor allem, wenn man das Positiv aus dem Düsseldorf-Spiel mitnimmt, nämlich die Effektivität. Das ist ein Punkt, den Reis auch auf der Pressekonferenz angesprochen hat. Gerade im Defensivverbund in der ersten Halbzeit hat ihm da einiges auch nicht gefallen. Das war ziemlich fahrlässig, wie man da teilweise agiert hat. Sicherlich auch ein bisschen natürlich geschuldet, dass Riemann angeschlagen war und das irgendwie auch ein bisschen auf die Mitspieler abgefärbt hat. Hatte man zumindest ja den Eindruck, dass da...
Ja, das war, also, sorry, wenn ich da einmal zwischengrätsche. Ich fand vor allem nach der Verletzung von Riemann war es defensiv halt sehr wild. Dann gab es in der zweiten Halbzeit noch so 1-2 Szenen, aber so wie in der ersten Halbzeit kam Düsseldorf ja in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so richtig vors Tor. Also,
ja, das war halt gerade in der ersten Halbzeit, dass man da eben dann sehr fahrlässig agiert hat. Da haben sie sich zum Glück in der Halbzeit ein bisschen gefunden, aber das ist natürlich was man abstellen muss, was man klar kritisieren muss an dem Auftritt in Düsseldorf. Man hat zwar 3-0 gewonnen, aber das war... Ja, also gerade in der ersten Halbzeit ist man da echt mit dem blauen Auge davongekommen. Beziehungsweise, ja, eigentlich mit 2 Augen, weil die haben ja nicht getroffen. Aber die Effektivität, die wir eben da hatten, wir haben ja mit den ersten 2 Chancen getroffen, ist wiederum etwas, was man eben mitnehmen muss in das Spiel gegen Kiel. Denn selbst wenn wir wieder im Hinspiel auch an ein paar Szenen kommen, man wird eben nicht zu viele bekommen, denke ich. Außer man kommt da wirklich gut rein und setzt Kiel unter Druck, sodass die gefordert sind. Man weiß ja eben auch nicht, das ist ja ein Punkt, den Reis auch angesprochen hat, man weiß ja jetzt nicht, wie sie aus ihrer langen Quarantäne zurückkommen, ne? Also man kann sich drüber streiten, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil? Ein Vorteil für uns ist sicherlich, dass Kiel keine Spielpraxis hat. Auf der anderen Seite hat Reis auch gesagt, bei ihnen war es letztes Jahr so, als diese lange Pause war, dass man total Vorfreude und Spielfreude gesammelt hat im Vorhinein. Und so wird es sicherlich auch mit Kiel sein. Die haben sicherlich absolut Bock, dass sie wieder eingreifen dürfen und wollen das sicherlich auf den Platz bringen. Muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht zu viel zulässt direkt. Aber man möchte eben auch ausnutzen, dass Kiel eben die Spielsicherheit vermutlich ein bisschen abhanden gekommen ist. Früh sie zu Fehlern zwingen und das dann auch ausnutzen. Und wenn man da eben dann die Effektivität hat, die man zuletzt gezeigt hat, dann wäre das ein perfekter Start ins Spiel und dann kann man das auch sicherlich gut für sich entscheiden.
Ja, das stimmt. Also Die Chancenverwertung wird, das haben wir aber wirklich schon im Hinspiel gesagt, die wird das A und O sein. Und darüber wird vieles gehen. Aber ich denke mal, das wird jetzt wirklich nicht mehr so das Problem sein. Was dann eher das Problem werden könnte, ist dann halt trotzdem, dass unsere Defensive vielleicht ist das, weil ich fand, in Düsseldorf war es dann, vor allem Toto, muss man dann so sagen, der da viele Unkonzentriertheiten irgendwie hinten hatte. Also unser Mittelfeld, was da für Unruhe gesorgt hat. Aber gegen Kiel könnte es ja jetzt so sein, dass halt die Defensive auseinandergezogen wird oder halt da durch den Verlust von Suarez da diese Stabilität hinten nicht mehr gegeben ist und dadurch dann das defensiv zu Problemen führen könnte.
Ja, da muss man echt, also da ist wirklich die Frage, wie man das löst. Ich meine, offen debattiert oder diskutiert ist ja, wer wie da hinten die Abwehr bildet. Also die zwei Varianten, die Reis auch bestätigt hat, dass das die zwei Optionen sind und keine weiteren, die er auch beide, ich glaube, am heutigen Tage nochmal im 11 gegen 11 getestet hat im Stadion, ist eben zum einen zu sagen, man zieht Bockhorn nach hinten links oder man zieht einen Leitsch auf außen und holt eben wie Neus in die Innenverteidigung, was aber auch das Risiko hat, beziehungsweise gut, man müsste dann eben noch einen Jungspieler mit auf die Bank nehmen. Denn wer ausfällt für dieses Spiel ist Lampropoulos. Das heißt, wenn man den Kali reinnimmt und Leitsch, dann fehlt einem auf der Bank ja wieder noch ein Innenverteidiger. Da wird wahrscheinlich Boboi dann wieder in den Kader rücken, denke ich mal. Also irgendwen muss man sich ja auf jeden Fall dann noch ranholen. Wobei Masovic könnte es ja im Notfall auch noch machen, stimmt.
Den hatte ich jetzt
so ein bisschen ausgeblendet. Den hat man ja auch länger nicht gesehen. Das ist natürlich so, dass der natürlich noch eine Rolle spielen könnte. Aber ja, ich weiß nicht. Hast du da eine Variante, die du bevorzugen würdest?
Ich würde es tatsächlich mit Leitsch auf links bevorzugen, einfach weil er das Tempo mitbringt, was ein Bockhorn auch mitbringt. Er diese Position aus der Jugend kennt und ein Dekali jetzt in dem Spiel sowohl gegen Leipzig als auch gegen Würzburg gezeigt hat, dass er wieder da ist, dass er die Leistung bringen kann. Es ist natürlich jetzt nochmal was anderes gegen eine Mannschaft wie Kiel, aber ich finde, diese Variante ist für mich persönlich die stabilere im Vergleich zu Bockhorn auf links und dann halt die Innenverteidigung so beibehalten. Weil Bockhorn, das Tempo brauchst du einmal in der Offensive, das bringt natürlich ein Pantovic nicht mit, der kommt, wie schon häufig gesagt, über den Einsatz und ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn er da vorne spielen würde, aber ich denke einfach, das Tempo von Bockhorn brauchst du und mich hatte halt defensiv nicht so überzeugt, wie halt das nötig wäre für so ein Spiel gegen Kiel.
Ja, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Gerade mit dem Aspekt, dass du ja mit Leitsch schon auch einen guten Linksfuß links außen hast. Da wird halt wahrscheinlich Bela Kotschap wieder auf die linke Innenverteidigung rutschen. Hat halt natürlich wieder das Problem, dass er in der Spieleröffnung ein bisschen gehandicapt ist, weil er seinen starken Fuß eben nicht so gut einsetzen kann. Aber ich denke mal, dass gegen Leipzig war es ein bisschen unglücklich, aber da ist er jetzt mittlerweile auch noch ein bisschen gefestigter, das könnte schon ganz gut klappen. Also ich bin echt gespannt, was Thomas Reis sich da ausdenkt. Was er nämlich auch gesagt hat, ist, dass er offensiv auch ein bisschen was probiert hat. Also das spricht ja auch dafür, dass man eben, natürlich, wenn du Bockern hinten einsetzt, musst du ja auch gucken, wie du dann vorne das Ganze besetzt. Dass ein Zolli dabei sein wird, ist ja neben Jule und Holtmann, denke ich, auch kein Geheimnis. Dann ist halt wirklich die Frage, wer als vierter Mann da reinrückt. Was ich mir halt auch vorstellen könnte, nochmal so ein bisschen als eher, ich will nicht sagen kuriosere Idee, aber ich meine, Nowotny hat ja im letzten Spiel ganz gut gezeigt, dass er wieder weiß, wo das Tor steht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vorne ein bisschen umstellt, den Zolli eben auf außen holt, wenn er Bockhorn hinten einsetzt und Nowotny in der Spitze mal eine Chance gibt, was natürlich diese ideale Harmonie in der Mitte auflöst. Wahrscheinlich ist das deswegen ein Grund, warum man es nicht machen wird. Zumal, was noch dazu kommt, ist so, dass Sylvain Ganvula von der Nationalmannschaft noch nicht zurückgekehrt ist. Der hat, ich meine, keine Einsatzminuten gesammelt, vielleicht im letzten Spiel, aber davor in den ersten beiden
Spielen. Ein paar Minuten im letzten Spiel hat er bekommen.
Okay, na immerhin, aber das ist natürlich was eigentlich hatte ich ja gehofft und auch mehrfach so gesagt, dass er vielleicht da sich Selbstvertrauen holen kann. Das ist natürlich jetzt leider nicht so, dass er da irgendwie viele Einsatzzeiten oder Tore machen oder schießen konnte. Was natürlich dann auch dazu führt, dass es gut sein kann, dass er am Samstag nicht im Kader ist, wenn er eben jetzt auch noch nicht zurückgekehrt ist, sodass man dann Nowotny vielleicht eher von der Bank bringen will. Ist so ein bisschen echt die Frage, was man da macht. Nur so mal noch als Gedanken, mit Nowotny vielleicht mal von Beginn zu gehen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, also nee, da glaube ich nicht, dass das passiert, weil einfach, wie du schon gesagt hast, diese Kombination im Mittelfeld zwischen Zolli und Jule, die ist zu wichtig, als dass du die dann auflöst. Also da glaube ich eher, dass er halt auf rechts was probiert hat. Vielleicht, also ein Pantovic wäre da ja eine Option.
Bonga.
Bonga zum Beispiel. Vielleicht hat er auch einfach nochmal, also ich denke mal, Ekinci wird er da auch im Blick gehabt haben. Der war ja jetzt auch immer im Kader. Dass er ihn da vorne vielleicht sieht, wenn er sich den Platz im Kader erarbeitet hat in den letzten Wochen. Weil Thomas Reis ja auch meint, er nimmt nur Leute mit, die sich das auch verdient haben, im Kader zu stehen, ist er wahrscheinlich auch nicht so weit entfernt von diesem Konkurrenzkampf, der dann da auf rechts außen entstehen würde, wenn Bockhorn sich nach hinten, also hinten links spielen würde. Dann wäre das, glaube ich, so ein Dreikampf zwischen Pantovic, Bonga und Ekinçer, wobei Ekinçer dann logischerweise erstmal die schlechteren Karten hätte, aber wenn er sich gut zeigt, dass er dann vielleicht vorne rechts spielen würde. Aber ich glaube halt, dass es dann doch eher so zwischen Pantovic und Bonga sich entscheiden würde. Und da Bonga halt dann der schnellere Spieler ist, dass das vielleicht das Experiment ist, was er meinte, der ja eher in dieser Saison von der Bank häufiger kam und da für Stabilität, was heißt für Stabilität, für nochmal für neue Impulse gesorgt hat oder halt vorne ja einen Ball festmachen sollte, dass er jetzt vielleicht mal von Anfang an die Chance bekommt. Aber ich frage mich halt auch, wie das bei so einer Mannschaft wie Kiel, ob das sinnvoll ist. Wobei man ja auch sagen muss, das ist zumindest das, was Who Scored mir hier verrät, dass Kiel sehr schlecht in Luftzweikämpfen ist, was dann natürlich wieder für Bonga sprechen würde. Also wenn das Thomas Reis auch in seiner Analyse von Kiel gesehen hat, dann könntest du da natürlich einen Bonga nochmal reinwerfen, dass du vorne so einen Turm hast, der da seine Luftzweikämpfe gewinnt. Mit Jule, der dann natürlich auch ein bisschen größer ist, dass du halt ein bisschen die Lufthoheit in der Offensive gewinnen könntest. Das wäre sowas, was dann natürlich für Bonga sprechen würde auf rechts.
Oder natürlich auch für Nowotny in der Mitte, ne? Aber das muss man natürlich sehen. Also ich rechne auch nicht wirklich damit. Ich kann mir eher vorstellen, dass er, wie du gerade schon gesagt hast, auf der rechten Seite ein Experiment startet. Wobei, ich weiß nicht, also halt Pantovic kann man diskutieren, ob er dann derjenige wäre, der reinkommt. Bonga hätte es natürlich vielleicht, also ich würde dem Jungen das auch gönnen, dass er mal ran darf. Aber ich kann gegen Kiel ist halt wirklich nicht das Spiel, um Experimente zu wagen. Da würde ich dann wirklich sagen, pack die Spieler rein, die gefestigt sind in der Offensive. Und dann sind es für mich eben auf den Außen momentan Holtmann und Bockhorn. Und dann hast du eben hinten die logische Schlussfolgerung, dass Leitsch nach links geht und Dekali reinkommt. Also ich bin sehr gespannt, wie Thomas Reis das am Ende aufstellt. Da können wir uns alle ein bisschen drauf freuen. Mal wieder ein bisschen Überraschung in der Startelf, weil man nicht so ganz weiß, was kommt. Aber er wird auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen schicken.
Die uns dann hoffentlich nicht das Osterwochenende versaut.
Genau, die lassen sich hoffentlich kein Eier ins Nest legen.
Richtig, das werden wir dann aber nach dem Spiel logischerweise wissen. Und dann hören wir uns auch wieder danach, außer es wird irgendwas auf der Pressekonferenz gesagt. Aber ich glaube ansonsten, das von Shinzi Lords waren halt diese üblichen Sachen. Die wollten sich ja jetzt während der Länderspielpause mal besprechen, aber es gibt noch nichts zu verkünden. Ansonsten kamen ja gestern Gerüchte auf wegen Eisfeld und Jule, aber da gab es jetzt auch keine neuen Infos zu, deswegen mal gucken, was sich da in den nächsten Wochen so ergibt, welche Vertragsverlängerungen man vielleicht mitbekommt, wovon man vielleicht hört, dass ein Spieler gehen muss. Das wird sich alles zeigen, aber ich glaube, sonst war da nichts mehr sonderlich Spannendes angesprochen worden, oder?
Nö, nicht wirklich.
Gut, dann verabschieden wir uns. Eine kleine Sache in Eigenwerbung. Wer die Folge mit Predator FIFA und Robert noch nicht gehört hat, der kann sich die gerne anhören. Ihr findet die auch wie diese Folge auf allen bekannten Streamingdiensten. Ist eine sehr interessante Folge geworden. Es gab gutes Feedback dafür, auch von der VfL eSports Seite aus, von Michael Fischer, von Xander zum Beispiel. Denen hat die Folge gefallen. Deswegen hört da auch gerne mal rein. Und wir hören uns dann wieder bei der Folge nach dem Kiel-Spiel. Auf Wiedersehen.
Bis dahin. Ciao, ciao.